Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Guten Abend. Und ja, es war kein so friedlicher Abend wie dieser, keine friedliche Nacht, als hunderte alliierte Bomber ihre Ladung auf Dresden abwarfen. Vor 75 Jahren war das zu dieser Uhrzeit genau am späten Abend. Heute wurde in Dresden an diese Bombardierung, an diese Bombennacht erinnert und wir berichten gleich darüber. Außerdem unsere Themen in dieser Tageszusammenfassung. Ursula von der Leyen im Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre befragt und das Schaulaufen der möglichen Kandidaten fürs Kanzleramt und für den CDU-Vorsitz. Wenn man heute in der Altstadt von Dresden steht, dann fällt es schwer, sich überhaupt vorzustellen, wie sehr diese Stadt in Trümmern lag nach den Luftangriffen vom 13. und 14. Februar 1945. Zumindest im innersten Stadtzentrum ist alles wieder fast so dicht bebaut wie vor dem Krieg, meistens rekonstruiert oder neu errichtet in Anlehnung an die alten Häuserzeilen, an der Brühlschen Terrasse, in der Schlossstraße oder am Neumarkt mit der Frauenkirche. Dennoch steht der Luftangriff auf Dresden heute als Inbegriff für die Zerstörung deutscher Städte im Zweiten Weltkrieg und entsprechend prominent wird regelmäßig erinnert. Ein schwieriges Erinnern sicherlich, denn zum ganzen Bild gehört, dass ein Krieg mit Zerstörung und Tod da nach Deutschland zurückgekehrt ist, der wenige Jahre vorher von diesem Land ausging. Über den Tag in Dresden, Nadine Lindner.
Dick eingemummt bis unter die Nase trotzten tausende Dresdnerinnen und Dresdner den Regenschauern und dem eisigen Wind, als sich um kurz vor 6:30 die Menschenkette um die Innenstadt schloss. Begleitet vom Klang der Glocken, unter anderem der Frauenkirche und unter dem Motto »Nicht loslassen«. Für diese 79-Jährige, die ihre frühe Kindheit im Zweiten Weltkrieg erlebt hat, ist es kein einfacher Tag.
Wie geht's Ihnen denn eigentlich an so einem Tag wie heute oder an so einem Abend wie heute?
Ziemlich schlecht. Ich habe den Krieg noch selber erlebt und die Folgen ziemlich intensiv. Insofern berührt mich jeder Konflikt auf dieser Welt.
Dresden war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach von britischen und amerikanischen Bombern schwer zerstört worden. Bis zu 25.000 Menschen starben im Bombenhagel. Neben der älteren Dame stehen zwei Schüler aus Dresden, die sich spontan entschlossen haben, zur Menschenkette zu kommen.
Ich stehe da voll hinter. Ich bin für die 75 Jahre Frieden. Finde ich eine gute Sache.
Es ist ja auch eine lange Zeit jetzt gewesen, dass wir in Frieden sozusagen leben, oder?
In die Menschenkette eingereiht hatte sich unter anderem Ministerpräsident Michael Kretschmer, Oberbürgermeister Dirk Hilbert sowie der Dresdner Polizeipräsident. Prominentester Gast war jedoch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nur wenige Minuten zuvor hatte er während der zentralen Gedenkveranstaltung im Kulturpalast gesprochen. Seine Rede zum 75. Gedenktag zur Bombardierung Dresdens war mit Spannung erwartet worden. Würde Steinmeier die richtigen Worte finden? Ja, er fand sie. Aufrichtige Erinnerung lehrt uns Mitgefühl, so einer seiner Kernsätze. Steinmeier setzte auf menschliche Empathie und historische Verantwortung.
Wer den Feuersturm überlebte, der war oft körperlich und seelisch fürs Leben gezeichnet. Das Heulen der Sirenen, das unheilvolle Dröhnen der Flugzeuge, das rote Leuchten am Himmel, die Todesangst und die Enge im Keller.
Um dann zu mahnen.
Die Zerstörung der Kulturstadt Dresden begann schon 1933. Sie begann, als hier nur wenige Wochen nach der Machtübergabe an Hitler auf offener Straße Bücher verbrannt wurden.
Steinmeier begann seine Rede mit einem Hinweis auf die Opfer in der polnischen Kleinstadt Wielun, die Anfang September 1939 die ersten Opfer deutscher Aggression wurden. Ein starkes Symbol.
Sie waren Vorboten des Grauens, das deutsche Selbstüberhebung deutscher Rassenwahn und deutscher Vernichtungswille in den folgenden 6 Jahren über ganz Europa brachte.
Auch einen Hinweis auf die aktuellen Ereignisse in Thüringen platzierte Steinmeier.
Meine Damen und Herren, wenn gewählte Abgeordnete heute die Parlamente, in denen sie sitzen, vorführen und lächerlich machen, dann ist das der Versuch, Demokratie von innen zu zerstören.
Oberbürgermeister Dirk Hilbert von der FDP wies in der Gedenkstunde darauf hin.
Seit 10 Jahren verbinden die Dresdnerinnen und Dresdner Hand in Hand das Gedenken mit einem friedlichen Zeichen gegen Hass, Gewalt und Ewiggestrige.
Hilbert trägt nun die Verantwortung dafür, das politisch weiterhin umstrittene Gedenken weiterzuentwickeln. Denn noch immer werden zum Beispiel die Erkenntnisse der Historikerkommission zu Opferzahlen angezweifelt. Zuletzt von AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, der sich auf Augenzeugenberichte seiner Großmutter berief, aber keine neuen Forschungserkenntnisse vorlegte. Die AfD forderte ein würdevolles Gedenken, zeigte dann aber große Fotos von Leichen aus der Bombennacht. Bis zum Abend blieb es nach Angaben der Dresdner Polizei weitgehend friedlich. Es gab lauten Protest von mehreren Gruppen gegen Kundgebungen aus dem rechten Spektrum. Beim Gegenprotest dabei war unter anderem der Leipziger Musiker Sebastian Grumbiegel mit seinem Appell für ein demokratisches Miteinander.
Ich will ein Leben lang für diese Dinge gerade stehen.
Der Gedenktag in Dresden klang mit der traditionellen Nacht der Stille in der Frauenkirche aus.
Das Erinnern in Dresden, der Beitrag von Nadine Lindner. Der Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre im Verteidigungsministerium unter Ursula von der Leyen. Seit über einem Jahr sind Dutzende Zeugen befragt worden. Heute sozusagen als Abschluss und Höhepunkt war die damalige Ministerin und jetzige EU-Kommissionspräsidentin für ihre Aussage geladen. Und ja, da hat sie schon Fehler eingeräumt, aber eine persönliche Mitschuld sieht von der Leyen nicht. Kai Küstner über ihren Auftritt.
Im leuchtend pinkfarbenen Sakko und mit einem guten Tag auf den Lippen betrat die letzte und bei weitem prominenteste Zeugin im Berateraffäre-Untersuchungsausschuss den Sitzungssaal, um sodann in einer mehrstündigen Anhörung die Fragen der Abgeordneten zu beantworten.
Es ist immer gut, dass es auch zwischendurch ein Bounty gibt, ohne Schleichzuwerbung, um nicht in den Tiefschlaf zu verfallen.
Stellte die FDP-Obfrau im Untersuchungsausschuss Strack-Zimmermann bereits in einer Sitzungspause ernüchtert fest. Schneller, reibungsloser sollte die Beschaffung von Kriegsgeräte im Ministerium ab Ende 2013 endlich ablaufen. Dafür hatte Ursula von der Leyen reihenweise externe Berater, teilweise hochbezahlt, ins Ministerium geholt.
Dafür gab es keinerlei Regeln, keinerlei Kontrollmechanismen, sondern das hat sich alles verselbstständigt.
Kritisiert der Sprecher der Linken im Untersuchungsausschuss Matthias Höhn. Ich bin der Meinung, wir brauchten Hilfe von außen, erklärte die Ex-Ministerin während ihrer Befragung nun wörtlich. Man brauche sie auch heute noch. Um dann einzuräumen, ja, es sind Fehler passiert bei der Vergabe von Aufträgen. Aber so ihre Botschaft, man habe ja gehandelt, die Aufsicht, die Kontrolle bei der Vergabe von Aufträgen gestärkt, wovon der Sprecher der SPD im Untersuchungsausschuss Dennis Rohde nicht wirklich überzeugt ist.
Frau von der Leyen ist scheinbar mit dem Wissensstand, den sie damals am letzten Tag als Bundesministerin der Verteidigung im Untersuchungszeitraum hatte, stehen geblieben. Verweigert sich den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben. Wir hätten uns etwas mehr Demut vor dem Untersuchungsausschuss gewünscht.
Dass die eingekauften Berater im Verteidigungsministerium irgendwann ein Eigenleben geführt, losgelöst jeglicher Kontrolle, sich Aufträge gegenseitig zugeschanzt hätten, ist der Hauptvorwurf. Der Bundesrechnungshof hatte schon 2018 bemängelt, dass Aufträge in Millionenhöhe regelwidrig vergeben wurden.
Man kann gar nicht dankbar genug sein, dass Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt Verteidigungsministerin ist. Wir haben die letzten 2,5 Stunden hier eine Zeugin erlebt, die wie kaum eine andere einen Unwillen zur Aufklärung an den Tag gelegt hat,
erklärte ein enttäuschter Sprecher der Grünen im Ausschuss Tobias Lindner in einer Sitzungspause. Gefragt wurde von der Leyen bei der Vernehmung auch zu ihren beiden Diensttelefonen, die als Beweismittel hätten dienen sollen, jedoch nach Rückgabe einer Grundreinigung unterzogen worden waren. Alle Daten also sind futsch.
Was ich bemerkenswert finde, wir haben Frau von der Leyen auf ihr Handy angesprochen, nochmal auf die SMS. Sie wissen, dass der Kollege Tobias Lindner im Zeugenstand war und sich darüber ausgetauscht hat bzw. Informationen von ihr bekommen hat. Ich fand es bemerkenswert, dass sie darauf heute nur dahin eingegangen ist, dass sie gesagt hat, Herr Lindner hätte ihr ja auch Fotos von dem neugeborenen Kind geschickt. Also das würde ich als ziemliche Sauerei bezeichnen, wenn in einem so ernsten Kontext plötzlich so privat ausgeteilt wird.
So Strack-Zimmermann. Ursula von der Leyen versuchte die Bedeutung dieses Themas in der Befragung herunterzuspielen. Sie nutze ihr Handy zum Telefonieren, so die Ex-Ministerin. Während Ursula von der Leyen also bilanziert, sie habe aufgetretene Fehler ja abgestellt, ist die Opposition im Ausschuss davon nicht überzeugt. Dass die Ex-Ministerin deswegen strafrechtlich etwas zu befürchten hat, ist zunächst nicht zu erwarten.
Kai Küstner berichtete. Am 30. Januar 2019, also vor ziemlich genau einem Jahr, wurde der Untersuchungsausschuss eingesetzt. Der Auftrag hieß, den Umgang mit externen Beratern im Verteidigungsministerium aufzuklären. Für die Unionsfraktion sitzt als Sprecher Henning Otte im Untersuchungsausschuss und mit ihm habe ich heute Abend vor dieser Sendung gesprochen und gefragt, jetzt ein Jahr später und nach dem Auftritt von Ursula von der Leyen, in welchen Punkten sind Sie heute klüger?
Ach, die Rechts- und Regelverstöße waren bekannt. Dies wurde noch einmal bestätigt. Im Grunde genommen hätten wir auch einen Untersuchungsausschuss nicht gebraucht, hätten dies auch im Verteidigungsausschuss beraten können. Aber wir haben eben auch die parlamentarische Kontrolle wahrzunehmen gegenüber der Exekutive.
Was Sie jetzt nicht erwähnt haben aus den Erkenntnissen, dass es zum Beispiel Treffen gab von Generälen und Beratern auf Privatfeiern, dass die damalige Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder in den Urlaub gefahren ist mit dem befreundeten Manager eines Beratungskonzerns. Der wiederum wollte noch stärker für die Bundeswehr tätig sein. Das alles wirft doch kein gutes Licht auf die Verhältnisse damals.
Naja, es ging darum, dass aus einem Rahmenvertrag ohne Ausschreibung und damit unzulässigerweise Aufträge vergeben worden waren, um die Digitalisierung der Bundeswehr voranzubringen. Und ob dies geschehen ist aufgrund von Kennverhältnissen. Aber für uns stand jetzt im Vordergrund, was haben diese Beraterverträge für die Bundeswehr gebracht? Und da muss man auch sagen, es ist viel Gutes dabei rumgekommen. Aber gut gemacht ist nicht immer gleich mit dem jetzigen Recht verträglich. Und für uns steht im Rechtsstaat das Recht im Vordergrund.
Sie haben diese Rahmenvertragsproblematik angesprochen. Ein anderer Punkt, den auch Ursula von der Leyen heute eingeräumt hat, ist, dass nicht geprüft wurde, ob alle Aufträge tatsächlich nötig und wirtschaftlich waren. Aber dass sie eigentlich dafür nicht in der Verantwortung stand. Aber sie ist doch die Leiterin des Hauses gewesen.
Ja, die Devise ist bei den externen Beratungen so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wir brauchen externe Expertise, weil wir nicht so viel Soldatinnen und Soldaten vorhalten können für gelegentliche notwendige Maßnahmen. Die Ministerin hat heute Rede und Auskunft gestanden. Es ist aber auch deutlich geworden, dass für sie die strategische Ausrüstung als Leitungsfunktion im Vordergrund stand und dass sie die Verantwortlichkeit in anderen Ebenen gesehen hat.
Aber sie war die Leiterin des Hauses. Und wenn sie von Fehlern spricht, aber nicht von persönlichen Fehlern, dann widerspricht sich das doch irgendwie, oder?
Die ehemalige Verteidigungsministerin Dr. von der Leyen hat immer gesagt, sie hat die politische Verantwortung, die hat sie auch wahrgenommen. Sie hat auch stets eingeräumt, dass es dort Fehler gab. Aber dies alles war schon bekannt auch im letzten Jahr. Dafür ist ein Verwaltungsermittlungsverfahren durchgeführt worden im Haus. Es ist das Justiziariat gestärkt worden, es sind Compliance-Regeln verschärft worden, sodass damals das Verteidigungsministerium auch unmittelbar reagiert hatte.
Sie haben eben schon klargemacht, wofür es diese externe Beratung geben musste. Wie plausibel hat das Frau von der Leyen heute gemacht im Untersuchungsausschuss?
Ja, Frau von der Leyen hat dargestellt, wie sich die sicherheitspolitische Lage seit 2014 verschärft hat und dass wir 5-mal mehr investiert haben in Ausrüstung der Bundeswehr. Mal ganz konkret, es ging um die Digitalisierung, es geht um ein Product Life Cycle Management. Das heißt beispielsweise am A400M, das ist der militärische Transporter, das Transportflugzeug, von der Idee über Konzept, über Fertigung, Service und Produktende wird eben auch festgestellt, wann ein Verschleiß eintritt und wie darauf reagiert werden kann, sozusagen die vorhersehbare Instandsetzung. Das ist an sich was Gutes.
Nun hat Ihre Nachfolgerin aber, Annegret Kramp-Karrenbauer, ja gerade vor kurzem deutlich gemacht bei einer Rede vor Offizieren, dass man jetzt stärker auch auf die Expertise in der Truppe, im Ministerium auch setzt. Also ist doch gar nicht so viel externe Beratung nötig.
Ja, ist ja vollkommen richtig zu sagen, das, was die Truppe machen kann, muss sie auch selbst machen. Wir brauchen Expertise in der Truppe. Aber manchmal handelt es sich um technisch sehr ausgefeilte Dinge oder in Mehrsprachen müssen Verträge aufgesetzt werden. Da kann man nicht immer Soldaten für vorhalten, denn der Kernauftrag des Soldaten ist eben Sicherheit zu produzieren, als kampfbereit auch zu sein, einsatzbereit zu sein. Und das muss am Ende dabei rauskommen. Wir müssen die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr erhöhen. Das muss auch eine Konsequenz sein aus diesem Untersuchungsausschuss.
War es denn zu viel extern unter Ursula von der Leyen?
Nur es war schon sehr viel, das ist deutlich geworden. Nach dem Motto, es ist immer besser, nochmal eine externe Expertise einzuholen, vielleicht etwas mehr als nötig. Und ich glaube, das wird jetzt wieder auf das gesunde Maß zusammengeschrumpft.
Eine, die dabei ja auch im Fokus stand, die Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suda, früher für McKinsey tätig, die hat bei ihrem Auftritt klar gemacht, dass sie Privates und Beruf immer getrennt hat, aber mal grundsätzlich gefragt, welches Problem ist es, wenn eine frühere Unternehmensberaterin in die Position einer solchen Spitzenbeamtin kommt und da Interessenskonflikte auch auftreten?
Naja, für uns steht im Vordergrund, wie wird der Job gemacht, und die Rüstungsstaatssekretärin AD, Frau Dr. Suda, hat damals sehr viel Bewegung reingebracht. Für sie war es immer
aber
wichtig,
auch Interessenkonflikte.
Naja, schnell und effektiv zu arbeiten. Am Ende war dann auch Expertise ihrer früheren Arbeitgeber dabei. Das ist durchaus deutlich geworden. Aber das ist nicht verwerflich, sondern das Verwerfliche war, dass eben keine Ausschreibung getätigt worden ist. Wahrscheinlich wäre es dann an den gleichen Auftragnehmer gegangen.
Nun hat man von einigen Seiten heute gehört, dass die Erwartungen, die jetzt an den Auftritt von Ursula von der Leyen gelegt wurden, gar nicht so groß waren. Das hat Frau Strack-Zimmermann von der FDP deutlich gemacht, auch ihr Kollege Matthias Höhn, der schon gesagt hat, es wäre schon schön, dass Fehler eingeräumt würden. Waren Ihre Erwartungen da ähnlich gering heute?
Naja, das teilt sich schon in diesem Falle mal mit der Opposition. Denn es ist ja deutlich geworden, wo die Herausforderungen lagen. Dass Frau von der Leyen jetzt sagt, sie hat die strategische Steuerung der Bundeswehr immer im Blick gehabt. Ich kann aber nur sagen, sie hat auch schon während ihrer Amtszeit diese Fehler eingeräumt. Die sind auch im Verwaltungsermittlungsverfahren erkannt worden. Maßnahmen sind umgesetzt worden, sodass wir als CDU/CSU nicht wirklich Neues erwartet hatten heute.
Insofern war das ein vertanes Jahr im Untersuchungsausschuss aus Ihrer Sicht?
Ach, das wäre für die ganze Mühe jetzt nicht gerecht, das so zu sagen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben tolle Arbeit geleistet. Über 4000 Aktenordner sind zur Verfügung gestellt worden. Über 40 Zeugen sind befragt worden. Aber unsere Meinung war immer, wir hätten dieses auch in einer Sitzung im Verteidigungsausschuss erreichen können. Da sind wir keines Besseren belehrt worden, sondern von daher haben Sie eigentlich recht, Herr Brinkmann, der Untersuchungsausschuss hat nicht viel gebracht.
Wenn Frau von der Leyen jetzt noch auf demselben Posten wäre, auf dem sie eben auch in der damaligen Zeit, um die es jetzt ging, war, müsste sie Konsequenzen fürchten?
Nein, da müsste sie keine Konsequenzen fürchten. Wichtig ist, dass man aus Fehlern lernt, dass man etwas Besseres daraus macht. Das ist im Ministerium umgesetzt worden und Frau Kramp-Karrenbauer hat sehr deutlich gesagt, Transparenz ist wichtig, aber auch Erhöhung der Einsatzbereitschaft ist wichtig. Am Ende geht es darum, die Sicherheit unseres Landes so zu gestalten, indem man eben unseren Soldatinnen und Soldaten auch die notwendige Ausrüstung gibt. Und von daher haben wir, glaube ich, jetzt einen guten Punkt erreicht.
Henning Otte von der CDU, Sprecher im Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre im Bundesverteidigungsministerium, war das. Sie hören den Deutschlandfunk, 23.27 Uhr ist es. Ja, und da haben wir gerade berichtet und gesprochen über diesen Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre. Aber das war nicht der einzige Untersuchungsausschuss, der sich heute im Bundestag getroffen hat, mit dem Anspruch aufzuklären. Zur geplatzten Pkw-Maut. Sie erinnern sich, da hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer schon Verträge unterschrieben, obwohl noch ein europäisches Urteil ausstand. In dieser Sache wurde heute Scheuers Vorvorgänger Peter Ramsauer angehört. Und der entlastete seine beiden Nachfolger, die CSU-Parteikollegen Dobrindt und eben Scheuer. Er sehe die Schuld vielmehr bei Angela Merkel unter anderem.
Vor 3 Tagen feierte Peter Ramsauer Geburtstag. 66 Jahre alt ist er geworden. Den heutigen Auftritt im Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss, den betrachtet er als verlängertes Geburtstagsereignis, lässt der frühere Verkehrsminister gleich zu Beginn der Sitzung wissen. Der Oberbayer war von 2009 bis 2013 Bundesverkehrsminister, also auch zu der Zeit, als die CSU mit der Idee der Ausländermaut in den Wahlkampf für die Bundestagswahl zog. In den Koalitionsverhandlungen wurde sie dann in den Vertrag von Union und SPD geschrieben. Ramsauer sollte berichten, wie es dazu kam und welche Rolle er spielte.
Wir werden uns mit ihm auseinandersetzen müssen, warum an der Stelle die Pkw-Maut trotz zahlreicher Hinweise auf Rechtsbedenken auch in seinem Haus vorangetrieben wurde, warum über Rechtsbedenken hinweggegangen wird.
Sagte Grünen-Politiker Oliver Krischer noch vor der Befragung des CSU-Politikers. Und dieser machte relativ schnell deutlich, wen er in der Verantwortung sieht. Angela Merkel und Horst Seehofer, die 2013 noch Vorsitzende von CDU und CSU waren und von denen er danach nicht mehr zum Minister ernannt worden ist. Seine Nachfolger Alexander Dobrindt und auch Andreas Scheuer nehme er ausdrücklich in Schutz. Es sei klar, wer die Suppe in Auftrag gegeben habe, wer sie gekocht habe und wer sie ausgelöffeln habe müssen, sagte Ramsauer und sprach von einer Hypothek für Dobrindt und Scheuer, mit der sie hätten arbeiten müssen. Diese Hypothek ist laut dem 66-Jährigen ein Satz im Koalitionsvertrag von 2013, nämlich dass kein Fahrzeughalter in Deutschland stärker belastet werde als heute. Diese Vorgabe hielt er selbst für europarechtlich problematisch, das habe er auch zum Ausdruck gebracht, gab der CSU-Politiker zu Protokoll. Er habe sich vielmehr schon im November 2013, also kurz nach der Bundestagswahl und noch vor der Amtsübergabe, mit dem damaligen EU-Verkehrskommissar Siim Kallas auf ein Modell geeinigt. Dies hätte vorgesehen, dass nicht jeder deutsche Autofahrer den vollen Ausgleich für die Maut über die Kfz-Steuer bekommt, sondern dass die Kfz-Steuer im Gesamtvolumen um den Betrag gesenkt wird, den man über die Pkw-Maut von Halter in Deutschland zugelassener Autos eingenommen hätte. Das hätte für manche eine stärkere Entlastung, für andere eine Mehrbelastung bedeutet. Merkel hätte dies abgelehnt, mit Verweis auf ihr Versprechen im Wahlkampf, und auch Seehofer habe sich nicht für Ramsauers Lösung stark gemacht. Später habe der frühere CSU-Chef dies Ramsauer gegenüber auch mit Wahlversprechen begründet. Dass er das nicht nachvollziehen kann, machte dieser im Ausschuss heute recht deutlich. Ramsauer war der erste politische Zeuge im Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss, viele weitere werden folgen, unter anderem der Nachfolger Ramsauers und heutige CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, aber auch natürlich der aktuelle Verkehrsminister Andreas Scheuer selbst.
Katharina Hamberger, unsere Berlin-Korrespondentin, berichtete. Wenn nach einer Landtagswahl die Abgeordneten neu zusammenkommen, Parteien über eine Koalition verhandeln, schließlich ein Ministerpräsident gewählt wird, dann ist das eigentlich kein Thema anschließend für eine Bundestagsdebatte. Insofern war es schon ungewöhnlich, was wir da heute in Berlin gesehen haben. Aber es waren ja auch ungewöhnliche Umstände bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, die jetzt Anlass geben für die Debatten. In einer Aktuellen Stunde haben sich die beteiligten Parteien heute gegenseitig für das politische Beben verantwortlich gemacht und FDP-Chef Christian Lindner hielt sogar eine Entschuldigung für nötig.
Die Stimmung ist aufgeheizt. Der Tabubruch von Thüringen bringt viele Abgeordnete in Rage. Union und FDP zeigen sich reumütig. FDP-Chef Christian Lindner.
Wir sind beschämt, weil wir der AfD ermöglicht haben, uns und die parlamentarische Demokratie zu verhöhnen. Und dafür entschuldige ich mich namens der Freien Demokraten.
Doch wofür entschuldigen? Die Wahl von Thomas Kemmerich war doch die natürlichste und demokratischste Sache der Welt, meint AfD-Fraktionschef Alexander Gauland und nimmt sich einmal mehr Angela Merkel vor.
Nicht normal ist es in einer Demokratie, das Ergebnis rückgängig zu machen, wie die Kanzlerin es formulierte, weil die abgegebenen Stimmen ideologisch anrüchig erscheinen.
Paul Ziemiak kontert, spielt darauf an, dass die AfD dem eigenen Kandidaten keine einzige Stimme gab. Der CDU-Generalsekretär verweist auf den extrem rechten Landesverband Thüringen. Warum er AfD-Landeschef Björn Höcke einen Nazi nenne?
Ganz einfach, weil er einer ist, weil er erwiesenermaßen einer ist. Und Sie wissen es.
Angespannt verfolgt Christian Lindner die Debatte. Der FDP-Vorsitzende steht nach dem angekündigten Rückzug seiner CDU-Kollegin Kramp-Karrenbauer besonders unter Druck. War es nicht zuallererst der Liberale, der die eigenen Leute nicht im Griff hatte? Der gebürtige Thüringer Carsten Schneider, Fraktionsgeschäftsführer der SPD, hält ihm vor, völlig falsch auf die Wahl Kemmerichs reagiert zu haben.
Sie haben jedenfalls keine politische Verantwortung genommen. Im Gegenteil, Sie haben Herrn Kemmerich gute Nerven gewünscht. Und viel Glück.
Forderungen nach einem Rücktritt Lindners stehen immer wieder im Raum. Für den Liberalen aber scheint die Sache aus der Welt zu sein.
Ich habe nicht am Mittwoch in meiner ersten Reaktion viel Glück gewünscht. Ich habe mein Amt als Parteivorsitzender an die klare Abgrenzung der FDP von jeder Kooperation mit der AfD gebunden.
Doch wie soll das Dilemma von Thüringen aufgelöst werden? Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt appelliert an die Union, sich nicht weiter der Wahl Bodo Ramelows entgegenzustellen. Ihre Kollegin von der Linkspartei, Amira Mohamed Ali, macht sich wenig Hoffnung, dass die Christdemokraten nachgeben könnten. Und Generalsekretär Ziemiak bestätigt eben dieses.
Die CDU wiederholt
Mantra, dass die Linke ihre Vergangenheit nicht aufgearbeitet hätte, dass wir keine Demokraten seien. Absurd! Absurd!
Sollen wir die Mauertoten noch mal nachzählen? Sollen wir überlegen, ob sozialistische Diktaturen, die Sie unterstützen? Und deswegen wird er von uns keine Unterstützung bekommen.
Frank Capellan über die Debatte heute im Bundestag. Damit haben wir die Sicht der Abgeordneten hier gerade gehört. Aber wie sehen es die potenziellen Wähler? Damit kommen wir zu unseren Kurzberichten und zu den Ergebnissen des aktuellen Deutschlandtrends.
Haben die Ereignisse in Thüringen und die offene Führungsfrage in der Bundes-CDU Auswirkungen auf die politische Stimmungslage in Deutschland? Das wollte Infratest DIMAP bei einer Extra-Umfrage zum Deutschlandtrend wissen. Die Antwort: kaum. Die politischen Vorlieben der Wahlberechtigten bleiben auch nach den aktuellen Geschehnissen weitgehend stabil. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden sich 26% der Wähler für die Union entscheiden. Das ist ein Punkt weniger als Anfang Februar. Die SPD legt 2 Punkte zu auf 16%. Die AfD bleibt stabil bei 14% Zustimmung. Die FDP verliert ganz leicht auf 7%. Die Linke ist mit 9% ebenso stabil wie die Grünen mit 22%. Union und Grüne lägen also zusammen dicht unter einer absoluten Mehrheit im Bundestag. Knapp dahinter läge rechnerisch eine rot-rot-grüne Koalition. Infratest DIMAP hat im Auftrag der ARD-Tagesthemen auch gefragt, wen die Deutschen für den besten Kanzlerkandidaten der Union halten. Friedrich Merz landet mit 40% Zustimmung vor dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit 31%. Knapp dahinter mit 30% NRW-Regierungschef Armin Laschet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bei den Wahlberechtigten mit 24% nur Außenseiterchancen. Fragt man nur Unionsanhänger, wen sie am geeignetsten fürs Kanzleramt finden, ist die Reihenfolge identisch. Allerdings landet Friedrich Merz mit noch größerem Vorsprung auf Platz 1.
Informationen von Lothar Lenz. Ein wichtiges Urteil zur europäischen Grenzsicherung. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden, dass das Vorgehen Spaniens der sogenannten Rückschiebungen rechtmäßig ist.
Geklagt hatten 2 Flüchtlinge aus Mali und der Elfenbeinküste. 2014 waren sie im Norden Marokkos über Grenzzäune geklettert und gelangten so kurzzeitig in die spanische Exklave Melilla, also auf spanisches Staatsgebiet. Doch sie wurden sofort von der spanischen Grenzpolizei festgenommen und nach Marokko zurückgebracht, ohne dass ihre Personalien aufgenommen und ohne dass sie zu ihrer Flüchtlingssituation befragt wurden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat nun entschieden, dass die spanischen Grenzbehörden rechtmäßig gehandelt haben. Die Kläger hätten sich selbst in eine unrechtmäßige Situation gebracht, indem sie versuchten, als Teil einer größeren Gruppe mit Gewalt über die Grenzzäune zu gelangen. Legale Wege, um nach Spanien zu gelangen, hätten sie nicht genutzt. In solch einem Fall liege kein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention vor.
Informationen von Klaus Hempel. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn prüft, ob es zu Lieferengpässen bei Medikamenten kommen könnte, wegen des vor allem in China grassierenden Coronavirus.
Bisher gibt es keine Hinweise auf Lieferengpässe. Die Bonner Behörde erklärte, man bemühe sich, schnellstmöglich belastbare Informationen zu bekommen, inwieweit die Produktion von Medikamenten in China gerade eingeschränkt oder sogar gestoppt ist und ob das künftig Auswirkungen auf die Versorgung in Deutschland hat. Apotheker und Ärzte hatten zuletzt die Sorge geäußert, dass es zu Engpässen kommen könnte. Das BfArM steht nach eigener Aussage in engem Austausch mit der Europäischen Arzneimittelagentur und anderen Behörden und Verbänden, um bei Bedarf auf mögliche Lieferengpässe reagieren zu können. Das Bundesgesundheitsministerium erklärte, bei der Verteilung von Medikamenten stärker einzugreifen als bislang, sollte das nötig werden. Gerade in der vom Coronavirus besonders stark betroffenen Region Hubei stehen aktuell viele Produktionsbetriebe still. Dort werden Medikamente wie Schmerzmittel, Antidepressiva, Antibiotika oder auch Blutdruckmittel produziert. Das BfArM will die Entwicklung auch weiter genau beobachten.
Christian Avital berichtete und wir blicken noch an die Börse. Der Tag heute.
Die Börsen hängen in diesen Tagen buchstäblich an einer Art Fieberkurve. Die Anleger versuchen zu ermessen, welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf die Weltwirtschaft. Gestern noch schien das Virus eingedämmt, der DAX auf Rekordstand. Doch heute ist alles anders. Die chinesischen Statistiker setzen ihre Corona-Bilanz plötzlich massiv nach oben. Sowohl Todesfälle als auch Ansteckungen. Irritation am Parkett. Der DAX legt heute deswegen eine Atempause ein. Er schließt nahezu unverändert bei 13.745 Punkten. Immer stärker zeigen sich unterdessen erste Auswirkungen des Coronavirus. Seit Mitte Januar ist es weltweit bekannt und im Januar hat das Frachtgeschäft an den Flughäfen weltweit gelitten. London Heathrow im Frachtgeschäft minus 11%. Und auch Frankfurt musste heute melden, in der Frachtstatistik haben wir ein Minus. Es sind die ersten Daten, die sich für Anleger zu einem Gesamtbild zusammensetzen. Der Coronavirus dürfte zumindest im ersten Quartal Wachstum kosten. Die Internationale Energieagentur prophezeit heute, weil die Wirtschaft weniger läuft, braucht es zwischen Januar und März weniger Öl. Seit der Coronavirus-Debatte sinkt wegen solcher Ahnungen der Ölpreis. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet gerade noch 56 Dollar. Das sind 10 Dollar weniger als noch Anfang Januar. Das zeigt sich aber auch an der Zapfsäule. Für einen Liter Super E10 ist im Schnitt statt 1,43 jetzt gerade noch 1,37 fällig.
Viktor Goyka berichtete von der Börse. 23.40 Uhr ist es. Dass die Zahl der Coronavirus-Fälle in China so massiv angestiegen ist, das hängt vor allem mit einer neuen Erfassungsmethode zusammen. Das also ist Statistik, soll aber keine Entwarnung geben. Der Kampf gegen das neuartige Virus, inzwischen benannt als Covid-19, zieht weitere internationale Maßnahmen nach sich. Die EU-Länder wollen ihre Einreisekontrollen zum Beispiel verschärfen und sich auf Engpässe bei Arzneimitteln und bei Schutzkleidung vorbereiten. Themen heute beim Treffen der EU-Gesundheitsminister.
Im Kampf gegen Covid-19 haben die EU-Gesundheitsminister den Weg für schärfere Einreisekontrollen geebnet. Wer aus Risikoregionen in die EU kommt, der kann künftig nach dem Woher und dem Wohin gefragt werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erläuterte,
dass der Schwerpunkt vor allem darauf liegt, zu identifizieren, wer von einreisenden Passagieren Kontakt gehabt hat, vor allem zu sehr stark betroffenen Regionen wie der Provinz Hubei.
Dieser Punkt war unter den Ministern zunächst nicht unumstritten, denn Einreisende sollen auch gefragt werden, ob sie Kontakt zu potenziell Infizierten gehabt haben. Diese Frage, so kritisierten einige der Ressortchefs, könne aber niemand, der zum Beispiel aus einer chinesischen Millionenstadt kommt, beantworten. Unstrittig hingegen war der zweite Punkt verschärfter Einreiseregeln, die Erfassung von Reiseziel und Kontaktdaten.
Dass wir vor allem eben auch die Möglichkeit haben, über entsprechende Abfragen zu wissen, wie wir Einreisende, die potenziell infiziert sein könnten, sehr schnell auch kontaktieren können und auch diejenigen, die drumherum zum Beispiel gesessen haben, im Flieger kontaktieren können. Und dass das alle europäischen Länder auch so sehen, das fand ich ein sehr, sehr wichtiges Signal.
Schließlich war das Treffen der Gesundheitsminister ja einberufen worden, um den Umgang der Mitgliedstaaten mit der Corona-Krise zu koordinieren. Bislang weichen die Einreiseregeln nämlich weit voneinander ab. Italien zum Beispiel hat allen Flügen aus China, Hongkong und Taiwan die Landeerlaubnis entzogen. Andere Staaten folgen der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, die bislang keinerlei Notwendigkeit sieht, Reiseverbindungen einzuschränken. Die entsprechenden Regeln für die Kontrollen müssen die Mitgliedstaaten nun noch in nationales Recht umsetzen. Für noch schärfere Einreisekontrollen sieht bislang keiner der Gesundheitsminister einen Grund. Adam Wojtek, der tschechische Ressortchef, hatte vor Beginn des Treffens eine komplette Einreisesperre für Reisende aus China nicht ausgeschlossen, falls sich die Krankheit drastisch ausbreiten sollte. Nach den Beratungen wollte sich EU-Kommissarin Stella Kyriakides solchen Spekulationen aber nicht anschließen.
The situation at the moment does not call for these measures and I think that we need to be positive in that the measures being taken by member states and by China will contain the virus.
Die derzeitige Situation mache solche Maßnahmen nicht notwendig, sagte die Kommissarin. Man solle vielmehr positiv davon ausgehen, dass alle von der EU und China ergriffenen Maßnahmen die Ausbreitung des Virus eindämmen werden. Die Kommissarin forderte die Mitgliedstaaten auf, medizinische Geräte und Schutzkleidung gemeinsam zu beschaffen, um einem Mangel im Falle einer Pandemie vorzubeugen. Ein weiteres Thema war die Medikamentenversorgung in der EU. Viele Wirkstoffe, die in Europa zu Medikamenten weiterverarbeitet werden, stammen aus China. Dort sind aber viele Fabriken wegen der Corona-Krise stillgelegt. Gesundheitsminister Jens Spahn.
Es gab ein sehr klares Bewusstsein dafür, dass wir da ein grundsätzliches Problem haben, aber vor allem im auch ein akutes, das sich ergeben kann aus dem Produktionsstopp in China bei den Wirkstoffzulieferern. Und dass wir die Kommission darum gebeten haben, das zu analysieren und eben auch konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, wie wir damit umgehen können.
Brüssel wird also prüfen, ob man Produktionskapazitäten außerhalb Chinas kurzfristig hochfahren kann. Langfristig, so Spahn, soll die Produktion solcher Wirkstoffe wieder stärker nach Europa verlagert werden.
Peter Kapern über das Treffen der EU-Gesundheitsminister. Und wir bleiben noch in Brüssel. Beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister stand zunächst das angespannte Verhältnis zu Russland im Mittelpunkt. Dann daneben ging es aber auch um die Ausbildung von Sicherheitskräften im Irak und den Antiterrorkampf. Und auch aus Afghanistan kommen positive Signale, wie Bettina Klein berichtet.
US-Verteidigungsminister Mark Esper verkündete die Neuigkeit zu Beginn seiner Pressekonferenz in Brüssel bei der NATO. Die USA und die Taliban haben einen Vorschlag ausgehandelt für eine 7-tägige Reduktion der Gewalt.
The United States and the Taliban have negotiated a proposal for a 7-day reduction in violence. I'm here today consulting with allies about this proposal and we've had a series of productive bilateral and collective meetings about the path forward.
Er habe sich mit den NATO-Verbündeten konsultiert und produktive Gespräche über den weiteren Weg geführt, so Esper. Ab wann diese 7 Tage gelten sollen, ist im Augenblick noch offen. Dies würde wohl gesondert bekannt gegeben. Halten sich die Taliban daran, könnte anschließend ein Abkommen unterzeichnet werden. Darin würde der Gewaltverzicht festgeschrieben, außerdem die Bereitschaft, mit der afghanischen Regierung zusammenzuarbeiten, sowie auf Seiten der USA eine Truppenreduzierung. Zuletzt war von etwa 8.000 US-Soldaten die Rede, die in Afghanistan erst einmal bleiben würden. Da der Afghanistan-Einsatz eine NATO-Mission ist, soll das weitere Prozedere eng im Bündnis abgestimmt werden. Er hoffe, bald über mehr berichten zu können, so der US-Verteidigungsminister.
Progress has been made on this front and we'll have more to report on that soon, I hope.
Gefragt, ob denn eine 7-Tages-Frist ausreicht, um die Zuverlässigkeit der Taliban festzustellen, nachdem schon so viele Versuche gescheitert sind, antwortete Mark Esper:
It is our view that 7 days for now is sufficient.
Unserer Meinung nach reicht das erst einmal aus, aber das Ganze sei weiterhin an Bedingungen geknüpft.
So it will be a continual evaluative process as we go forward, if we go forward.
Der ganze Prozess werde kontinuierlich überprüft. Auch in einer anderen Frage gab es inzwischen Fortschritt. Die irakische Regierung hat grünes Licht dafür gegeben, die Ausbildungsmission der NATO fortzusetzen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erwähnte dies eher beiläufig.
The government of Iraq has confirmed to us their desire for continuation of the NATO training. Advising and capacity building activities for the Iraqi armed forces.
Dem Vernehmen nach gab es von der irakischen Regierung auch Zustimmung für die geplante Erweiterung der NATO-Mission. Diese hatte gestern noch nicht vorgelegen, weshalb das Bündnis sich nur prinzipiell darauf verständigen konnte. Das irakische Parlament hatte im Januar den Abzug aller ausländischen Kräfte verlangt. Die ausdrückliche Einwilligung der Regierung galt nun als Voraussetzung für den Beschluss der NATO. Zunächst ist daran gedacht, etwa 200 Ausbilder von der internationalen Anti-IS-Koalition quasi unter das Dach der NATO zu überführen. Weitere Maßnahmen sind in der Diskussion. US-Präsident Trump hatte zuletzt gefordert, dass die NATO sich stärker im Antiterrorkampf im Nahen und Mittleren Osten einbringt. Die Ausbildung lokaler Streitkräfte für den Antiterrorkampf ist aus NATO-Sicht ein geeignetes Mittel.
Es ist eine wichtige Entscheidung für viele Familien und für deren Lebensplanung. Künftig dürfen auch unverheiratete Paare Stiefkinder adoptieren. Das ging heute durch den Bundestag. Bedingung ist, dass ein Paar seit vielen Jahren eheähnlich zusammenlebt und ein gemeinsames Kind im Haushalt wohnt.
Es ist ein Ausschnitt aus dem Adoptionsrecht, über den der Bundestag entschieden hat, der aber immer mehr Menschen betrifft. Lebt ein Paar dauerhaft zusammen, so soll in Zukunft ein Partner die leiblichen Kinder des anderen adoptieren können. Diese sogenannte Stiefkindadoption ist bisher nur in der Ehe möglich. Das hatte das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Mai für verfassungswidrig erklärt. In dem konkreten Fall hatte die Mutter Kinder mit in eine neue Verbindung gebracht. Heiraten wollte sie den neuen Partner aber nicht, denn sonst hätte sie ihre Witwenrente verloren. Es gebe keinen Grund, unverheiratete Paare auszuschließen, hatten die Richter befunden. Das Recht zur Adoption muss erweitert werden. Dabei gab es von Anfang an weitgehende Vorschläge. Auch von der SPD, betonte im Bundestag Susanne Rüttrich.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir das Thema Adoption in Gänze betrachten und umfassend zu einem modernen und zeitgemäßen Abstammungs- und Adoptionsrecht kommen.
Stattdessen entschied sich die Koalition aus CDU, CSU und SPD für die kleine Lösung für die Stiefkindadoption, auch bei unverheirateten Paaren. Und auch da liegen die Hürden hoch. Eine ausreichend stabile, dauerhafte Verbindung soll in der Regel angenommen werden können, wenn das Paar 4 Jahre lang zusammenlebt. Zu lang finden Teile von Opposition und SPD. Für die Genossen rechtfertigt dagegen Sonja Amalie Steffen die Dauer.
Das sind fast immer Kinder, die nur noch einen Elternteil haben, weil der andere gestorben ist. Die haben also schon einen großen Verlust in ihrem Leben erlitten.
CDU und CSU hatten auf der kleinen Lösung bestanden, des Kindes wegen, so der Christdemokrat Axel Müller.
Es geht also nicht um die Selbstverwirklichung der Paare oder um gesellschaftspolitische Reformen.
Die Große Koalition und ein modernes Familienrecht, das wird nichts.
Kritisierte dagegen Katrin Helling-Pla. Ihre FDP hätte, wie die SPD, nicht verheirateten Paaren gern auch die Adoption fremder Kinder erlaubt. Noch weiter wollen andere gehen, so Gökay Akbulut von der Partei Die Linke und Katja Keul von den Grünen.
Wir als Linksfraktion fordern auch, dass im Abstammungsrecht eine Elternschaftsanerkennung für eheliche und nicht-eheliche Kinder geschaffen wird.
Und geben Sie lesbischen Co-Müttern die Möglichkeit, das Kind der anderen anzuerkennen, so wie es nicht leibliche Väter auch tun können.
Widerspruch kam von der AfD.
Tatsächlich entstehen Kinder aus der Verbindung von Mann und Frau. Das ist nicht verfassungswidrig, das ist Biologie.
So Johannes Huber. Gegen diese Stiefkindadoption stimmte letzten Endes nur die FDP. Andere Fragen, wie die, ob lesbische Partner von Anfang an als gemeinsame Eltern gelten können, will auch die Koalition noch klären.
Zu den Änderungen im Adoptionsrecht, der Beitrag von Gudula Geuter. Und wir kommen noch zu einem politischen Paukenschlag in London. Überraschend hat der britische Finanzminister seinen Rücktritt erklärt und dies mit einem Kompetenzstreit mit Regierungschef Johnson begründet.
My father arrived in the UK from Pakistan in 1961. He had £1 in his pocket and got a job driving buses.
Mit diesem Video hatte Sajid Javid im vergangenen Jahr Wahlkampf gemacht. Sein Vater sei 1961 aus Pakistan nach Großbritannien gekommen, mit nur einem Penny in der Tasche und sei schließlich Busfahrer geworden. Javid war der andere Tory, nicht posh wie Johnson, sondern ein Aufsteiger aus der Arbeiterklasse. Seine Eltern seien Workaholics gewesen, die ihm beigebracht hätten, hart zu arbeiten, so Javid.
Mom and Dad were workaholics and they taught me the value of hard work.
Seine Mutter hatte ihn im Herbst zum konservativen Parteitag begleitet und gesagt, wie stolz sie sei, dass jetzt ein Einwandererkind aus Pakistan in Downing Street Nummer 11 eingezogen sei, den Amtssitz des Schatzkanzlers des britischen Finanzministers. Jetzt ist ihr Sohn wieder ausgezogen, nach einem Streit mit seinem Nachbarn in der Nummer 10, dem Premierminister. Dabei hatte Johnson vor der Unterhauswahl im Dezember noch öffentlich erklärt, er werde Javid auf jeden Fall als Schatzkanzler behalten.
I'm going to give you an absolutely categorical assurance that I will keep Sajid Javid as my chancellor. How about that?
Doch heute nun hatte Johnson Javid aufgefordert, seine engsten Mitarbeiter zu entlassen. Dazu war der Finanzminister nicht bereit, trat zurück und kam damit wohl einem Rauschmiss bevor. Die Beziehungen zwischen Premierministern und ihren Finanzministern seien ja schon häufig angespannt gewesen, sagt der konservative Abgeordnete Ben Bradley.
Das Verhältnis zwischen Nummer 10 und Nummer 11 ist traditionell schwierig. Zu Margaret Thatchers Zeiten zum Beispiel oder zwischen Tony Blair und Gordon Brown war das so. Es macht schon Sinn, in diesen Ämtern zwei zu haben, die miteinander können.
Aber Johnson und Javid konnten schon seit Wochen nicht mehr miteinander, auch weil es da noch einen Dritten gibt, Johnsons Chefberater Dominic Cummings, einen Kontrollfreak, der bereits zuvor einen wichtigen Mitarbeiter des Finanzministers gefeuert hatte. Seitdem herrschte Eiszeit zwischen Nummer 10 und Nummer 11. Dabei ging es nicht nur um Persönliches, es ging auch um die finanzpolitische Richtung. Der Premierminister ist ein Mann der milliardenschweren Großprojekte. Gerade hat Johnson grünes Licht für eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke gegeben und lässt die Machbarkeit einer 45 Kilometer langen Brücke zwischen Schottland und Nordirland prüfen.
Aus London unser Korrespondent Jens-Peter Marquardt. Und dann macht Sonja Helmke weiter mit der Presseschau.
Ja, der Richtungsstreit in der CDU und die Nachfolge von Parteichefin Kramp-Karrenbauer werden weiter in vielen Zeitungen kommentiert. Auch die Bombardierung Dresdens vor 75 Jahren ist Thema. Dazu heißt es im Reutlinger Generalanzeiger, Bundespräsident Steinmeier hat in Dresden gemahnt und den Auftrag zur Erinnerung gegeben. Gedenken muss beides umfassen. Zum Leid der Opfer des Bombenkriegs gegen deutsche Städte gehört auch das Leid, das Deutsche anderen Nationen zugefügt haben. Ähnlich sieht es die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Steinmeier wies, ohne etwas zu vergessen oder zu relativieren, darauf hin, dass die Zerstörung der Stadt und ihrer Gesellschaft lange vor dem ersten Fliegeralarm begann. Zerstört wurde der Geist dieser Stadt nicht von Stabbrandbomben, sondern von den Brandsätzen des Nationalsozialismus. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden geht auf die AfD-Äußerungen über Opferzahlen ein. Wer wie AfD-Chef Chrupalla ohne jeden Beleg die Zahl von 100.000 Todesopfern in den Raum wirft, der hat eindeutige Absichten. Der wirft sich rechtsradikalen Geschichtsfälschern an die Brust, der will aus Tätern Opfern machen, der will vergessen machen, was die Bombardements ausgelöst hat, der will Deutsche ein Stückchen reinwaschen von der historischen Schuld. Die westfälischen Nachrichten aus Münster verlangen, sich den toxischen Lügen der Geschichtsfälscher entgegenzustellen. Zum Richtungsstreit in der CDU schreibt die Süddeutsche Zeitung, wer das Konservative wiederbeleben möchte, müsste es erst einmal definieren. Wenn konservativ, wie es bei der hochtrabend Werteunion genannten Gruppe klingt, heißen soll, näher oder sogar in Kuschelnähe an die AfD zu rücken, würde die Union sich selbst zerstören. Die Stuttgarter Zeitung befasst sich mit der Kramp-Karrenbauer-Nachfolge. Kompliziert ist der Prozess, weil es für die Kandidatenkür mit Blick auf die Wahl im kommenden Herbst eigentlich viel zu früh ist, die Parteispitze aber nicht lange vakant bleiben sollte. Zudem hat es sich als schwierig erwiesen, als CDU-Chef neben der noch Kanzlerin Autorität, Strahlkraft und ein Minimum an Eigenständigkeit zu entwickeln. Der neue Tag aus Weiden blickt auf die möglichen Kandidaten. NRW-Ministerpräsident Laschet, ein Mann der Mitte, für einen knackigen Wahlkampf steht er nicht. Auch nicht Jens Spahn. Mit Merz wäre jede Menge Musik im Spiel.
Die wichtigen Themen des Tages auch nochmal aus Sicht der Zeitungskommentatoren. Der Blick in die Zeitungen von morgen, das war die Presseschau mit Sonja Helmke. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis bald.